Begriff, den ich benutze, ist Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen, wenn Sie das variieren wollen. Und Handicap kommt etymologisch aus dem englischen Sprachraum von cap in a hand und eine Käppi in der Hand halten, eine Kappe in der Hand halten, ist ein Synonym für betteln. Also verbunden mit einem Menschen mit Behinderung, der auf der Straße sitzt und bettelt, weil er seinen Lebensunterhalt nicht alleine verdienen kann oder im Sozialsystem eben durch alle Raster fällt. Deswegen ist er eigentlich im englischen Sprachraum auch gar nicht so gebräuchlich. Der Begriff Handicap hat sich in Deutschland durchgesetzt, weil er eben frischer klingt. Bei der Stadtverwaltung wird er verwendet. Also wir haben auch eine Abteilung Hilfen für Menschen mit Handicap. Und ich ganz persönlich auch als Mensch mit Behinderung finde ihn deswegen nicht so schön und benutze deswegen Mensch mit Behinderung.
Wir haben auf der Website gelesen, dass diese Stelle hier erst seit 2016 existiert. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz in Baden-Württemberg kam 2015 in Kraft. Dort sind Beauftragten für Menschen mit Behinderung verpflichtend vorgeschrieben für alle Kreise und Kommunen. Man kann sich aber aussuchen, ob im Ehrenamt oder im Hauptamt. Man hatte Freiburg seit 2007 schon eine Beauftragte im Ehrenamt und hat sich dann entschieden, mit dieser neuen Stelle, weil es natürlich auch Zuschüsse gab, diese hauptamtlich zu machen.
Was sind Ihre Aufgaben als Beauftragte der Stadt Freiburg für Menschen mit Behinderung?
Also ich bin Vertreterin der Zielgruppe Menschen mit Behinderung in der Stadtverwaltung, aber auch in der Stadtpolitik. Das heißt, ich vermittle sehr viel zwischen den Interessen der betroffenen Menschen mit einer Behinderung oder ihrer Angehörigen und der Verwaltung und der Politik in der Stadt Freiburg, die Interessen zu vertreten, Initiativen zu bilden, die Belange von Menschen mit Behinderung einzubringen. Das ist meine Aufgabe, auch Öffentlichkeitsarbeit für die Belange von Menschen mit Behinderung gegenüber der Gesellschaft in Freiburg zu machen, das auch. Und ich habe auch noch eine Ombudsfrau-Funktion, also wenn jemand in Konflikt ist mit der Stadt Freiburg aufgrund seiner Behinderung, dann kann er sich an mich wenden und ich muss vermitteln.
Können Sie uns eine konkrete Situation nennen, wo Sie schon mal vermittelt haben?
Also häufig sind das Sozialleistungen. Also wenn jemand Assistenz braucht und die in einem anderen Maße zugesprochen bekommt, als er sie selber braucht oder eben denkt, dass er sie braucht. Es kann aber auch sein, dass jemand Schwierigkeiten mit seinen Nachbarn hatte, einen Behindertenparkplatz vor seinem Haus einzurichten. Manchmal hilft ja nur der Rechtsweg, da bin dann auch ich machtlos.
Jetzt wurde ziemlich viel umgebaut an den ganzen Bahnsteigen. Inwiefern sind Sie da involviert, dass alles behindertengerecht wird?
Also im Landesbehindertengleichstellungsgesetz, das ja auch mein Amt geschaffen hat, ist eben vermerkt, dass ich in alles mit einbezogen werden muss, was, Zitat, die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderungen betrifft. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Und im Grunde müssen städtische Ämter auf mich zugehen und mich mit einbeziehen. Das gemeinsame Gespräch über die Planung, wenn es da Schwierigkeiten gibt oder Probleme, die so in keiner DIN-Norm stehen, dann spricht man die mit mir ab und versucht eine Lösung zu finden.
Welche besonderen Punkte können dann auftreten, die vorher nicht bedacht wurden bei dem Umbau zum Beispiel?
Also Schwierigkeiten entstehen meistens dann, wenn in der Planung ganz kurzfristig in der Realität noch irgendwas geändert werden muss und das nicht genau ineinander greift. Also ich hatte das einmal, dass der angezeigte Übergang, der mit einem Blindenleitsystem angezeigt wurde, dann nicht am Fußgängerübergang endete, sondern weil man nochmal auf der Straße was geändert hatte, eigentlich dort, wo die Autos zum Stehen kamen, sondern einfach versetzt.
Inwiefern gibt es denn Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg oder der Stadt Freiburg?
Es gibt immer wieder Förderprogramme für Kommunen zu bestimmten Themen. Also das Land Baden-Württemberg hat schon ab und an, also vor, glaube ich, 2 Jahren gab es Förderprogramme für Bushaltestellen. Es sind immer wieder aber kleine Summen, wenn man sich das große Ganze anschaut. Es gibt keine regelmäßigen Förderprogramme, die mir bekannt sind. Wir haben immer wieder Förderprogramme auch vom Land für inklusive Projekte in der Stadtgesellschaft. Da sind wir jetzt als Stadt gar nicht die, die das Geld bekommen, sondern Initiativen, Netzwerke. Vielleicht Bürgervereine, also Leute, die sich mit einem Projekt, das sie haben, bewerben in ihrem Stadtteil oder in ihrem Verein. Das gibt es schon, auch sehr viele Projekte für barrierefreie Veranstaltungen oder wenn vor einem Jugendclub oder so eine Rampe fehlt, dann kann man sich als Verein auch an die Aktion Mensch zum Beispiel wenden und für so kleine Sachen ist das gar kein Problem. Auch größere Projekte kann man zum Teil sogar stellen, mitfinanzieren durch solche Förderprogramme, das geht schon. Die sind aber eben gerade bei der Aktion Mensch nicht städtisch, sondern eben von dieser Lotterie, genau, die ihr Geld für soziale Projekte einsetzt zum Thema Inklusion. Wir haben im Gemeinderat seit dem letzten Doppelhaushalt durch die Initiative des Behindertenbeirats und mir und ein Glück viele Gemeinderäte, die mitgegangen sind, ein Budget für barrierefreie Umbauten im öffentlichen Raum, das insgesamt für beide Jahre 1 Million Euro sind. Das ist sehr viel Geld. Klar, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich anschaut, was man in der Stadt noch alles verändern müsste. Aber es ist ein Anfang und wir hoffen, dass das im nächsten Haushalt weitergeführt wird, dass es zu einer Tradition wird, dass man das hat. Ja, es gibt dann eine Menge zu tun, das ist nur der Baubereich. Also gucken Sie sich den kulturellen Bereich an, auch da gibt es eigentlich ganz viel Bedarf. Es ist zum einen natürlich auch Zugänglichkeit und barrierefreie Kommunikation. Also wir haben große Schwierigkeiten, Gebärdendolmetscher zu finanzieren. Die sind gesetzlich nicht bei kulturellen und Freizeitangelegenheiten gibt es gesetzlich keine Verpflichtung, dass die finanziert werden. Sie zum Arzt gehen oder wenn sie aufs Amt gehen, ja, muss das finanziert werden. Bei Arztbesuch, bei medizinischen Sachen ist die Krankenkasse im Boot. Aber wer macht das, wenn ich in meinem Stadtteil im Verein beitreten will, wenn ich mich für irgendwas engagieren möchte, im Ehrenamt oder wenn ich eben ins Theater möchte. Also das sind Fragen, mit denen wir uns als Stadt in Zukunft beschäftigen müssen, wo wir vielleicht auch einen Umgang finden müssen, ob wir dafür irgendwann Fördergelder bereitstellen, dass man Anträge stellen kann. So weit sind wir im Moment noch nicht. Wir sind dazu in der Diskussion. Das sind Anforderungen, die sind ganz klar da. Also wie machen wir auch das Thema Sprache, wie machen wir Kultur für alle zugänglich? Beschreiben wir auch mal was als Audiodeskription, damit Blinde teilhaben können. Also wie schaffen wir das, dass möglichst viele auch Kultur genießen können? Ja, uns fragen, warum 10% der Gesellschaft behindert sind oder eine Behinderung haben, aber in unserem Freundeskreis meistens nicht 10% Menschen mit Behinderung vorkommen. Woran liegt das? Zum einen natürlich, dass wir viele Jahre separiert erzogen, aufgewachsen sind, gelebt haben. Zum anderen aber auch, weil wir, glaube ich, alle irgendwie noch Hemmungen haben, durch diese Separation aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich offen dafür zu machen, dass in jedem Menschen mit Behinderung einfach ein Mensch steckt, der die gleichen Bedürfnisse und Wünsche hat wie alle anderen Menschen auch. Also Behinderung macht aus niemandem einen anderen Menschen. Mit diesen Situationen offen umzugehen und einfach ab und an nachzufragen, was es denn in der Situation brauchen könnte, wenn ich eine Veranstaltung organisiere, daran zu denken, dass alle reinkommen, dass alle teilhaben können oder das Angebot zumindest zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, darauf gefasst zu sein, dass überall, wo Menschen ohne Behinderung sind, auch Menschen mit Behinderung sein wollen und das dann möglich zu machen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man als Privatperson tun kann.
Wir sind die letzten Tage auf die Straße gegangen und haben eine Umfrage gemacht. Ab wann fängt eine Behinderung an? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
Ich denke, eine Behinderung fängt dort an, wo Menschen in ihrer persönlichen Möglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie hinter den Zielen, die sie eigentlich haben, zurückstehen und das wieder aufgrund körperlicher, sensorischer, vielleicht auch geistiger Schwierigkeiten, psychischer Schwierigkeiten und nicht die Möglichkeit haben, das zu leben, was sie eigentlich leben möchten. Viele sagen, kann man mit Hilfsmitteln ausgleichen, aber gerade wenn es um die Sensibilisierung anderer geht, dann nicht. Das Problem ist meistens, dass das Umfeld darauf nicht eingestellt ist. Das ist eben der soziale Aspekt davon. Menschen mit Behinderung empfinden irgendwas, was bei ihnen nicht so funktioniert wie bei anderen, eigentlich nicht als das Problem, sondern die Reaktion darauf aus dem Umfeld und eben das Nicht-Eingestellt-Sein darauf. Da ist für mich die eigentliche Behinderung.
Eine weitere Frage war, wie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
sind. Ja, die Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind im Moment leider noch sehr gering. Also Menschen mit Behinderung haben ein Glück durch inklusivere Beschulung und offenere Bildungswege viel mehr die Chance, auch Bildungschancen wahrzunehmen, die es vorher so eben einfach nicht gab. Aber noch immer landen da sehr viele Menschen dann in Sondereinrichtungen, zum Beispiel Berufsbildungswerken, die zwar auch tolle Arbeit machen, aber was natürlich im Lebenslauf dann anders aussieht. Ne? Also das sind einfach kleine Einschränkungen, die es später schwierig machen. Viele Menschen mit Behinderung haben keine andere Möglichkeit als die Arbeit in Werkstätten. Natürlich dabei, dafür mehr Akzeptanz zu werben, auszuprobieren, wer könnte denn auf den ersten Arbeitsmarkt, den sogenannten. Viele Menschen wird es nicht möglich sein, viele Menschen möchten auch den Schutz. Aber für alle, die darüber hinaus auf den ersten Arbeitsmarkt wollen, ist es sehr, sehr schwer. Es tut sich sehr viel, ja, aber sehr viele Arbeitgeber scheuen das einfach, weil man sich einen Menschen mit Behinderung, der Leistung erbringen kann, wie alle anderen, auch nicht vorstellen kann. Man das Gefühl hat, okay, so eine Verantwortung möchte ich einem Menschen mit Behinderung noch nicht geben. Oder sich auch nicht darauf einstellen kann, dass vielleicht nicht jeder genau dieselbe Leistung erbringt, aber vielleicht in einer anderen Form wertvoll ist für ein Unternehmen. Ich glaube, da muss man noch viel vielfältiger denken, noch mehr umdenken. Das ändert alleine Quote nicht oder eine Strafzahlung, wenn man die Quote nicht erfüllt. Das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, wie wir Leistung bewerten und wie wir natürlich auch den Wert von Einzelnen bewerten.
zum Thema Diskriminierung. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat man, gegen Diskriminierung vorzugehen?
Eine Behörde, ein Amt, eine offizielle Stelle dieses Landes, dieses Bundeslandes, dieser Kommune, darf sie natürlich nicht diskriminieren. Dort gilt das Grundgesetz, da sind alle Menschen gleich. Man kann natürlich Gesetze geben, die strukturell diskriminierend sind, zum Beispiel wie die Vorgängergesetze des Bundesteilhabegesetzes, das dieses Jahr in Kraft trat. Abhängigkeit von Eingliederungshilfe, von Einkommen und Vermögen ist eine strukturelle Diskriminierung, weil man nie die Chance hat, so sein Einkommen zu behalten oder Vermögen aufzubauen wie nicht behinderte Menschen. Also es gibt sicherlich auch noch eine Menge Gesetze, die diskriminierend wirken. Privat diskriminierend, also wenn Sie jetzt da nicht in eine kulturelle Veranstaltung kommen, die privat ist, wenn Sie nicht in den Club kommen, haben Sie leider wenig Chancen. Das heißt, auf dem privaten Sektor haben Sie eigentlich keine Chance. Auch im medizinischen Bereich ist es schwierig. Es gibt keine Verpflichtungen, dass Arztpraxen barrierefrei sein müssen.
Haben Sie auf Ihrem ganz persönlichen Weg in den Arbeitsmarkt Steine in den Weg gelegt bekommen?
Ja, ganz klar. Also ich bin als Mensch mit einer progressiven Erkrankung in Deutschland aufgewachsen und habe dadurch erstmal das Regelschulsystem besucht, weil in meiner Schulzeit meine Behinderung nicht so auffällig war. Mittlerweile brauche ich einen Rollstuhl, weil mein Körper schwächer geworden ist. Und das war schon während meinem Studium der Fall. Ich habe hier in Freiburg studiert. Je mehr ich mich bilde, je mehr Bildung ich erwerbe, je höher mein Abschluss ist, desto mehr zeige ich ja, dass ich was kann, aber mein Körper nicht so funktioniert wie der von anderen. Das war ein Trugschluss, habe ich dann festgestellt, weil das Bildungsniveau, was ich dann hatte nach meinem Studium, war ein Niveau, auf dem mir keiner Verantwortung geben wollte. Also hätte ich vielleicht eine Ausbildung gemacht, wäre das einfacher gewesen, weil da die Jobs einfach einen gesteckteren Rahmen haben, es mehr Vorgesetzte gibt. Es war also relativ schwierig und ich habe oft gemerkt, gebe ich meine Behinderung nicht an, werde ich eingeladen, gebe ich sie an, werde ich vielleicht eingeladen, aber komme überhaupt nicht in die zweite Runde. Man muss ja auch nur im öffentlichen Dienst, bei öffentlichen Stellen eingeladen werden. Man überrascht vielleicht den einen oder anderen Arbeitgeber, weil man die Chance hat, sich vorzustellen, aber dass er sich dann dafür entscheidet, dass die Angst dann vielleicht doch sich irgendwas Kompliziertes einzuhandeln, viel zu groß. Ich hatte dann Glück, also sehr viel Glück. Ich habe Elternzeitvertretung in der Selbsthilfe angetreten, in der Öffentlichkeitsarbeit. Die wurde ein paar Mal verlängert und habe am Ende mich auf diese Stelle bewerben können. Das schaffen eben also ein paar Menschen mit Behinderung im Vergleich. Für viele folgt nach der Ausbildung oder nach dem Studium Arbeitslosigkeit, weil die Möglichkeit nicht haben, so umzuziehen, weil sie von Pflegediensten, Assistenzdiensten, sozialen Leistungen vor Ort abhängig sind,